Und ja, wir haben halt Jahre fast jetzt schon Therapie, Streiten, Kämpfen und Auseinandersetzung hinter uns und haben das Gefühl, wir haben so einen Weg gefunden, voneinander zu lernen und basierend auf unseren gegenseitigen Stärken irgendwie was zu schaffen, was gut ist und was uns Spaß macht.
Wir haben da viele, viele Konflikte gehabt und ich war in vielen Stellen sehr überfordert. Und Oskar hat zu dem Zeitpunkt das erste Mal für sich selber externe Hilfe sich gesucht, die ihm auch, glaube ich, ein Tor geöffnet hat, mit uns anders zu kommunizieren.
Willkommen bei meinem Podcast Live, Living in Full Expression. Und ich bin Julia von Winterfeld. Midlife ist keine Krise, kein Stillstand, kein Burnout. Es ist eine Einladung innezuhalten, alte Rollen loszulassen und dich neu zu fragen, wer du wirklich sein willst. Dieser Podcast ist für alle, die spüren, dass da mehr ist, mehr Tiefe, mehr Sinn, mehr Leben, das gelebt werden will. Lass uns also gemeinsam innehalten, neue Wege durch die Gespräche entdecken und dein Leben mit Weisheit, Sinn und Wirkung füllen. Das ist Life. Deine zweite Lebenshälfte beginnt jetzt. In dieser Episode von Life, Living in Full Expression, dreht sich alles um die Dynamik zwischen Generationen, insbesondere zwischen Vätern und Söhnen. Gemeinsam mit meinen Gästen Michael und Oskar Trautmann tauche ich tief in die Frage ein, wie sich Beziehungen im Laufe der Zeit verändern, wenn aus Familie auch Zusammenarbeit wird. Mit ihrem Podcast Boomer Meets Zoomer setzen sie genau hier an. Sie zeigen, dass es nicht darum geht, ob eine Generation klüger, schneller oder besser ist als die andere, sondern darum, Brücken zu bauen. Um Zuhören statt Belehren, um gemeinsames Lernen statt Konfrontation. Wir sprechen über das Loslassen alter Rollenbilder, über Selbstreflexion und darüber, was es bedeutet, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten, sei es in der Familie oder im Berufsleben. Was können wir tun, um generationsübergreifende Beziehungen bewusster zu gestalten? Welche Chancen entstehen, wenn wir alte Muster hinterfragen? Und welche Rolle spielen Feedback und Kommunikation dabei? Heute spreche ich mit Michael und Oskar Trautmann, Vater und Sohn, die mit Boomer Meets Zoomer zeigen, wie spannend und herausfordernd es sein kann, wenn Generationen nicht nur aufeinandertreffen, sondern wirklich zusammenarbeiten. Lasst uns eintauchen. Viel Freude beim Zuhören. Michael, Oskar, freue mich riesig, euch beiden hier in dem Studio, im virtuellen Studio zusammen zu haben und hier bei dem Live-Podcast zu sein. Ich bin hier im Zippelhaus. Michael, du bist, glaube ich, zu Hause.
Ja.
Und Oskar, du auch, aber nicht hier in Hamburg, sondern?
In München, im schönen Schwabing. an einem sehr sonnigen, schönen Tag. Ich glaube, nach unserem schönen Podcast werde ich erstmal mit dem Hund eine Runde gehen. Aber freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch heute.
Super schön. Ja, schön. Ich freue mich auch auf euch beiden. Und genau, was mich so interessiert hat und deshalb schön, dass ihr euch die Einladung angenommen habt, ist natürlich euer gemeinsames Projekt Boomer Meets Zoomer, wo entsprechend Vater und Sohn sich antreffen. Und es hat mich deswegen interessiert, weil ich einfach doch ein bisschen tiefer in das Thema Vater-Sohn-Dynamik eingehen möchte. Vielleicht um unsere Zuhörenden, die auch mit ihren Kindern entweder zusammenarbeiten, kann ja gut sein. Genauso kann es aber auch sein, dass sie sich fragen, wie kann ich denn die Kinder doch wieder näher an mich heranrücken lassen, nachdem sie ausgewandert sind aus dem Haus. Insofern vielleicht erstmal die Frage an euch beiden, mal sehen, wer den Ball aufnimmt. Welche Vision oder Mission verfolgt ihr denn eigentlich mit eurem Podcast Boomer Meets Zoomer?
Ja, sehr, sehr schöne Frage. Ich glaube, die große Mission, die wir uns gesetzt haben, ist, dass uns eigentlich mehr verbindet, als uns trennt über die generationalen Grenzen hinweg. Und wir eigentlich in jedem Lebensabschnitt so die gleichen Themen haben, aber wir durch diese generationalen ja, Einschränkungen, die wir uns selber so auferlegen, durch das, was die Medien einem so sagen, immer das eher gegeneinander spielen und nicht miteinander denken, ist irgendwie so unser kleiner Auftrag, den wir uns nehmen. Und ja, es ist auch sehr spannend, das so in der Hörerschaft dann zu beobachten, weil wir haben ganz junge Hörer und Hörerinnen, seien es dann meine Studierenden, Auszubildenden von der Arbeit, die dann eher die jüngere Zielgruppe ausmachen, Papas, Freunde, die wahrscheinlich wirklich eher schauen wollen, hey, wie kann ich vielleicht mehr mit meinen Kindern connecten, wie kann man besser miteinander sprechen? Und ja, wir haben halt 20 Jahre fast jetzt schon Therapie, Streiten, Kämpfen und ja, Auseinandersetzung hinter uns und haben das Gefühl, wir haben so einen Weg gefunden, voneinander zu lernen und basierend auf unseren gegenseitigen Stärken irgendwie was zu schaffen, was gut ist und was uns Spaß macht. Und ja, haben dann spontan angefangen, hey, lass uns, wenn sowieso schon jeder in der Familie einen Podcast macht, machen wir da auch nochmal einen. Und ja, und es macht sehr, sehr viel Spaß. Und es ist eine sehr schöne Bestätigung, die man so bekommt von Menschen, die eben genau diese Themen haben und auch sich vielleicht mehr diese Themen in der Öffentlichkeit wünschen. Ja, das würde ich so sagen. Paps. Ja, was kannst du hinzufügen?
Kann ich nur schlechter machen, indem ich es versuche, mit eigenen Worten zu machen. Vielleicht ergänze ich noch ein paar Punkte. Also das, was wir an wissenschaftlichem Backup dazu haben, bestätigt uns eigentlich sehr. Also man beobachtet eigentlich seit den griechischen Philosophen, man kann es nicht ganz genau zuordnen, aber beobachtet man, dass die größte, die aktive, die gesellschaftlich Verantwortung tragende Generation, die Nachfolgenden immer als dumm und faul bezeichnet. Das zieht sich durch die Geschichte und alle Menschen, die sich, oder die meisten Menschen, die damit wissenschaftlich bezeichnen, sagen, dass dieses Konzept von Generationen einfach Quatsch ist. So wie Oskar es gesagt hat, Menschen in unterschiedlichen Lebensabschnitten haben unterschiedliche Bedürfnisse und dass in eine bestimmte Zeit hineingeboren zu werden, immer mehr auch, was die technologische Entwicklung angeht, die dort losgetreten wird, gibt es eben neue Impulse. Und es gibt so eine ganz schöne Darstellung, was eigentlich die Generation so für neue Themen mitgebracht hat. Also wenn man sich auf das Konzept dann doch einlässt, was die so mitgebracht haben. Ne? Wir Boomer, wir sollten es mal besser haben als die Generation davor, die im The Silent Generation, die im Krieg war. Die Generation X ist die Generation, die zum ersten Mal so miterlebt hat. Jetzt gönnen wir uns mal was. Ne? Wir haben ja so hart gearbeitet. Y hat dann sehr stark nach dem Y gefragt. Z sagt, wir müssen die Welt retten. Und was Alpha und Beta sagen, wissen wir noch nicht, weil Alpha ist jetzt mal so in Teenagerjahren und Beta wird gerade geboren. Aber eigentlich sind diese Themen dann von allen zu sehen. Ne? Wir sehen 80-Jährige, die sich auf die Straße kleben. Wir sehen 20-Jährige, die sich mit Rolex und Porsche fotografieren lassen. Wir sehen innerhalb der Gen Z, die Oscar vertritt, Menschen, die gern Beamter werden wollen und maximale Sicherheit. Es gibt Leute, die wollen aus Thailand arbeiten und keine Verantwortung hier übernehmen. Es gibt alles. Und der Durchschnitt der Generation oder die Generation, die Unterschiede zwischen den Generationen sind dann eben kleiner als die Generationsunterschiede innerhalb der Generation. Deswegen sagen wir, geht es darum, Brücken zu bauen, gemeinsam Dinge zu machen, weil wir sehr fest daran glauben, dass Altersdiversität gemanagt werden muss. Wenn wir psychologische Sicherheit in Teams haben wollen, müssen wir eben auch diesen Diversitätsaspekt managen und er ist eine Quelle für unfassbar viel Wachstum, gegenseitiges Wachstum.
Ja, sehr schön. Also das inspiriert mich zu fragen, so was sind denn diese Gemeinsamkeiten dann? Also was möchte denn jede Generation eigentlich haben?
Ja, sehr gute Frage. Ich habe einen ganz schönen, ich habe neulich ein Zitat von Oprah Winfrey, die nach, was weiß ich, 15.000 Interviews gesagt hat, dass alle Menschen, die sie auf der Couch hatte, ob das die Obamas waren, Beyoncé war oder ein Obdachloser, alle wollen gesehen werden, alle Menschen wollen irgendwie gesehen werden, gehört werden, alle Menschen wollen Beziehung eigentlich, ne? Sie wollen in Beziehung gehen, Beziehung macht uns gesund, macht uns lebendig, verbindet uns. Alle Menschen wollen eigentlich grundsätzlich etwas schaffen, erschaffen und damit ist schon ziemlich viel Gemeinsamkeit.
Ja. Und ich glaube auch in so unsicheren Zeiten, in denen wir gerade leben, ist echt Sicherheit ein ganz, ganz großes Thema, immer so ein Sense of Belonging, Form von Zugehörigkeit und ja, auch irgendeine Form von psychologischer Sicherheit, zumindest im Arbeitskontext, ich meine familiär sowieso, klar, aber ich glaube, da kann man sich eigentlich immer drauf einigen, egal ob man jetzt extrovertiert ist, introvertiert ist oder was ansonsten einen auszeichnet. Das sind alles Themen, die verbinden uns generationsübergreifend und je offener man sich zeigt, auch voneinander zu lernen und von den unterschiedlichen auch Stärken des Jungseins, des Altseins zu lernen und zu profitieren, desto einfacher wird es auch mit den aktuellen Veränderungen und Themen umzugehen. Zumindest haben wir sehr stark das Gefühl und wir fahren sehr gut mit unserer Strategie und ja, wünschen uns das natürlich auch für mehr Menschen.
Ja, was dann genau die Frage dann dahinter für mich sich stellt, also was hat sich denn wirklich in eurer Dynamik jetzt, wo ihr zusammenarbeitet, verändert? Weil ich meine, das ist ja schon sehr mutig, sich dann zwar vielleicht mit dem dritten Ding, sprich mit dem Thema auseinanderzusetzen, aber es macht ja etwas mit euch beiden. Könnt ihr da mal schauen, was hat sich denn verändert dann, indem ihr euch so zusammengestellt habt?
Ja, also ich würde sagen, also es ist ganz spannend, angefangen zusammenzuarbeiten. Das hat, glaube ich, schon vor so ein paar Jahren angefangen, wo Papst gemerkt hat, ah, okay, der kann ja wirklich was mir vielleicht auch was bringt. Ich war natürlich immer, dadurch, dass Papst ja sehr erfolgreich ist und in dem, was er tut, auch einfach sehr gut ist, hatte ich ihn immer so als Vorbildfunktion bei ganz vielen Dingen, vor allem dadurch, dass er wirklich auch kein Arschloch ist, sondern ein guter Mensch. Und das sieht man selten im beruflichen Kontext. Selbst wenn man dann vielleicht nicht so reich und erfolgreich wie andere wird, immerhin kann man, glaube ich, ganz gut schlafen. So geht es mir jetzt zumindest auch. Und das waren immer so Sachen, da habe ich mir ein Vorbild dran genommen und das ist nach wie vor so. Und ich glaube, für Papst ist das dann über den Prozess, sag, wenn es anders ist, wo er gemerkt hat, ich glaube, der einschneidendste Moment war, als wir in einem Auto saßen und ich angefangen habe, mit KI meine ganzen E-Mails zu formulieren und meine ganze Arbeit zu machen, dass er sehr hellhörig wurde und gemerkt hat, oh, das könnte mir doch, glaube ich, was bringen, vielleicht auch so zu arbeiten. Und ja, wir einfach dann jede Woche auch gesprochen haben, jeden Sonntag, hey, was machst du gerade bei der Arbeit, was mache ich gerade, und uns immer sehr ehrlich gefeedbackt haben. Also wenn es bei mir zum Beispiel um berufliche Neuorientierung, um was halt Themen, wenn man jünger ist im Beruf, Beförderung, Frustration, der Weg damit umzugehen, also da konnte ich natürlich sehr von ihm und seiner Karriere profitieren, und da ich aber eben immer sehr nah an aktuellen Technologien dran bin, dass ich ihm immer wieder geholfen habe, hey, das wäre doch ein cooler Case für dich, guck dir mal OKRs an, guck dir mal das bei KI an, mach doch mal das, und dass wir da immer offen miteinander umgehen und einfach auch wissen, hey, das sind meine Stärken, das sind deine Stärken, und gemeinsam können wir richtig coole Sachen auch zusammen schaffen, und genau darüber sprechen wir auch im Podcast, wenn wir sagen, hey, wie war es für dich damals mit Ende 20 in die Karriere zu gehen? Was ist jetzt der Unterschied? Und was haben wir vielleicht gelernt? Was hast du über deine unternehmerische Tätigkeit in diesem Prozess gelernt? Immer dieses neugierige, offene und dann auch dem anderen zuhören und wirklich auch das Beste für den anderen wollen. Also wir sind beide, glaube ich, keine Gatekeeper. Wir wollen so viele neue Leute mitnehmen wie möglich. Und das ist da was total Bestärkendes, dass wir da beide, glaube ich, davon angetrieben werden.
Ja, ich habe ein ganz schönes Erlebnis gestern Abend gehabt, was mir gezeigt hat, was das auch mit mir gemacht hat, im Positiven. Wir saßen gestern bei sehr guten Freunden und ich habe mich in zwei Diskussionen komplett verhakt. Eine ging um das Thema, ob es jetzt schlau ist, dass Frauen heute später Kinder kriegen und diese Entscheidung treffen, und die Freunde, mit denen wir da diskutiert haben, die haben das sehr besorgniserregend gesehen, und ich habe mich aber sofort irgendwie verhakt, weil ich sehr stark diese Perspektive von Frauen, die an Altersarmut irgendwann enden, ne, in ihren Gedanken, und die eben sagen, ich möchte mich nicht mehr von einem Mann abhängig machen, die sehr stark für sich sorgen und häufig aus diesen Gründen zu einer Entscheidung kommen, entweder Kinder spät zu kriegen oder auch keine Kinder zu kriegen. Und die Thematik ist völlig irrelevant, aber wir haben es komplett verhakt, und ich bin in eine Art zu diskutieren gekommen, die ich an mir nicht mag. Also laut werden, nicht mehr richtig zuhören, und habe mich richtig geschämt. Habe mich auch am Abend, wir haben dann trotzdem irgendwie liebevoll verabschiedet, habe mich aber nochmal entschuldigt und habe gesagt, ich habe wirklich 80% der Verantwortung getragen, dass diese Diskussion nicht gut war. So. Und was ich damit sagen will, ist, dass ich schon über den ersten Podcast, den ich mache, eigentlich in so eine eher fragende Haltung gekommen bin und eigentlich die tiefe Überzeugung habe, ich kann durch ein Gespräch, in dem ich viel mehr frage und viel mehr zuhöre, so viel mehr Gutes tun. Das habe ich gestern komplett vergessen. Und ich habe mich jetzt, als du angefangen hast, diese Frage zu formulieren, daran erinnert, dass ich häufig auch mit Oscar früher so war. Na, also so eine typische Elternperspektive, eine Mischung aus ich weiß es doch und Überforderung, die dann dazu führt, Dinge zu sagen, die man anschließend bereut. Und das haben wir natürlich komplett ausgehebelt dadurch. Und dadurch, dass wir ja wissen, da hören auch Leute zu, selbst wenn wir in so eine innere Erregung kommen, temperieren wir uns ganz anders, ne? Und reden ganz anders und hören anders zu. Und ich glaube, das, was das mit mir am allermeisten gemacht hat, ist dieses fragende Haltung, in ein Gespräch gehen, auch außerhalb jetzt des Podcasts eigentlich. Wie cool wäre es, wenn ich mit meiner vorgefassten Meinung reingehe und mit einer neuen Meinung, die noch viel mehr Erkenntnisgewinn bringt. So dieses, was der Otto Scharmer mit seiner Theory U so schön beschreibt. Ne? Nicht fragen, um einfach zu warten, bis man selber wieder dran ist, sondern fragen, um wirklich gemeinsam besser zu werden. Das ist, glaube ich, das, was es mit mir macht.
Ja. Und vielleicht in deine Richtung, Oskar, was hat es dir erlaubt, denn auch wirklich in deinem erwachsenen Ich dann da aufzutreten? Ich sage es deswegen, weil ich kenne das mit meiner Mutter. Auch wir arbeiten in einer Sache zusammen. Und ich weiß noch, wie es zu Anfang für mich doch schwierig war, aus dieser Kindrolle rauszukommen und da wirklich als Erwachsener dazustehen. Was glaubst du, bei dir hat es ermöglicht? War es zum einen das, was Michael jetzt gerade sagte, auch einfach den Raum zu lassen und zuzuhören, zu fragen, eine neue Meinung vielleicht anzunehmen? Oder was hat sich bei dir vielleicht da getan?
Ja, gute Frage. Also ich glaube natürlich schon, steigert es enorm das Selbstbewusstsein, wenn man den Raum bekommt, seinen Gedanken so freien Lauf zu lassen und auf der Ebene, auf der wir sprechen, uns über Themen auszutauschen und auch wirklich, ja, dann einfach zu hören, ja, genauso ist es richtig, sehe ich genauso und das passt. Wir haben das aber ehrlich gesagt auch schon immer so gemacht. Es ist natürlich anders, nochmal öffentlich darüber zu sprechen, aber wir hatten einfach sehr, sehr viel Streit und Auseinandersetzung und Kämpfe so durch die Pubertät durch und sind dann irgendwann gemeinsam mit einer Psychologin dann auf die Entscheidung gekommen, ist es besser, mich einfach sein zu lassen und mich, ja, ich glaube, ich war 13 oder 14, einfach frei in meinen Entscheidungen sein zu lassen. Deswegen nicht für jeden richtig. Für mich war das sehr, sehr richtig. Und ich glaube, am Anfang war es sowohl für Mom als auch für Pap super anspruchsvoll, da loszulassen. Aber deswegen, diese Übung hält schon 15, 16 Jahre jetzt an, loszulassen und mich so meinen Weg gehen zu lassen, der einfach auch, ja, auch von hier nach da war und auch wahrscheinlich turbulent bleiben wird. Mittlerweile eher so, wie man sich das gesellschaftlich vorstellt, aber früher eben gar nicht. Und ich glaube, das gibt einfach eine Ruhe, auch in der Vater-Sohn-Beziehung irgendwann, dass man sich darauf verlassen kann, es wird schon irgendwie gut. Und genauso ist ja, Papst hat ja auch ein sehr turbulentes Leben gelebt und irgendwie kommt dann trotzdem in die Beziehung und in die Auseinandersetzung dann so eine Ruhe, was einem sowohl im Arbeitsalltag als auch im Privaten, ja, eine Entspannung gibt und eine Sicherheit. Und das hat sich definitiv durch den Podcast und das darüber sprechen und ja, das auch teilen nochmal verfestigt, würde ich sagen.
Ich mag gerade in das Wort oder zurück zu dem Wort loslassen nochmal eingehen, weil ich mir durchaus vorstelle und weiß von anderen, dass dieses Loslassen der Kinder eine absolute Aufgabe ist. Und wenn ich dann in deine Richtung, Michael, jetzt blicke, was hat es dir erlaubt, erstmal loszulassen und wenn ich dich mal so bezeichnen darf, Oskar, den Sohn dann doch in anderer Form wieder zurückzuholen. So.
Also was ich natürlich mit auch großer, mit großem Respekt und großer Bewunderung eigentlich an Oskar beobachte, seit er 14 ist, ist eine tiefe Leidenschaft und Überzeugung, die ich an ihm gespürt habe, zu wachsen. Wir haben, bis er 14 war, wir haben immer auch schöne Dinge erlebt, aber wir haben da viele, viele Konflikte gehabt und ich war in vielen Stellen sehr überfordert. Und Oskar hat zu dem Zeitpunkt das erste Mal für sich selber externe Hilfe sich gesucht, die ihm auch, glaube ich, ein Tor geöffnet hat, mit uns anders zu kommunizieren. Und die Person, die damals geholfen hat, hat uns eigentlich die Empfehlung gegeben, Oskar nicht wie einen 14-Jährigen zu behandeln, sondern wie einen 28-Jährigen und ihm die Verantwortung für sein Leben zu übergeben und eben dieses berühmte Henne-Ei-Problem nicht zu erwarten, dass er erst vernünftig wird und dann kriegt er Freiheit, sondern diesen Freiheitsvorschuss ihm zu geben. Und das hat er wirklich bravourös gemacht und hat uns auch trotzdem weiter gechallenged mit Schulwechseln nach Amerika, nach einem halben Jahr zurück, weil in einer Familie, die heute würde man sagen, Trump addicted war und mit großem Waffenschrank und sehr, sehr, sehr weit außerhalb unserem Normen- und Werteverständnis. Und wir haben immer gesagt, okay, Oskar, wir geben dir dieses Vertrauen. wir geben dir diese Freiheit. Unsere Eltern, also Oskars Großeltern, waren sehr skeptisch und ihr müsst dem Jungen mal ein bisschen mehr Richtung und Leitplanken geben. Aber es war genau die richtige Entscheidung, Oskar diesen Freiraum zu geben und ihn liebevoll zu begleiten. Es gab bestimmte Regeln und die hat er alle eingehalten. Und das hat einen irrsinnigen Wachstumsschub ausgelöst, der bis heute anhält. Und das habe ich eben insbesondere auch in seiner Ausbildung, also er hat in der Schule nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte geschwänzt, das haben wir nicht mitbekommen, hat das Abitur auch durch sehr gutes Reden können und nach eigener Aussage durch viel Blendfeuerwerk dann mit immerhin 2,3 bestanden und hat dann in einer Karriereberatung bei Struss und Partner, damals heute Struss und Clausen, einen Spiegel vorgehalten gekriegt, den er aber angenommen hat. Und dann hat er im Studium bestimmte Entscheidungen getroffen, die ihm dann geholfen haben, nochmal wieder auf eine neue Wachstumskurve zu kommen. Das alles habe ich ja gesehen, wie er dann in Mindeststudienzeit sowohl den Bachelor in Friedrichshafen als auch den Master in Kopenhagen dann mit auch tollem Erfolg zu machen. Und habe einfach gesehen, der Junge hat ganz, ganz große Gaben. Der hat auch Dämonen, wie wir alle, aber der stellt sich diesen Dämonen und macht ganz viel aus seinen Gaben. Und das habe ich gesehen. Und trotzdem hatten wir dann Phasen, als zum Beispiel die erste Wahl war, die Trump gewonnen hat und Oscar vorher schon gesagt hat, der wird das gewinnen, als alle noch gesagt haben, der schafft die Primaries nicht und so weiter. Und da war ganz viel Wut auch bei mir, weil Oscar auch mich echt hart provoziert hat und Thesen vertreten hat, die er gar nicht so gesehen hat, aber nur um mich zu ärgern. Und das alles haben wir dann irgendwie aber auch gut ausgehalten, auch mit viel Lachen. Und als ich dann gesehen habe, wie er gegen Ende seines Studiums in Kopenhagen während der Corona-Zeit dann ins Arbeiten auch gekommen ist, parallel schon bei damals Sinner und Schrader, was dann zu Accenture Song war, da habe ich schon gemerkt in den Gesprächen, wow, der Junge hat in dem Alter so viel mehr drauf, als ich es hatte. Da gucke ich mal lieber hin und da möchte ich gerne dran partizipieren, teilhaben, wie auch immer, oder das begleiten. Und das ist dann durch diesen Podcast, hat es einfach nochmal ein Gefäß bekommen. Und das ist ja ganz häufig dieser, und das wirst du teilen können, dass du als Podcaster nach jedem Gespräch eigentlich sagst, wow, was habe ich eigentlich da gerade von dieser Person erfahren? Und bei mir geht es immer so, wenn ich langjährige Weggefährten im Podcast habe, so ein Philipp Westermeier oder so, oder Jan Bechler, die kenne ich doch eigentlich ganz doll und lange. Und dann mache ich dieses Gespräch und denke, wow, da kommt ja noch mal was raus, was ich so nicht gehört habe. Und das mit dem eigenen Kind zu erleben, ist natürlich das größte Geschenk. Ja.
Absolut. Ja, sehr schön. Also all das, was wir jetzt gerade von dir, Michael, hörten über dich, Oskar, was sind denn so die Dinge, wo du sagst von deinem Vater, das würde ich auch gerne übernehmen? Also wir haben gerade das, was du gechallenged hast, aber da sind ja auch viele Sachen vielleicht, die du doch auch selber integrierst.
Ja, total. Also das ist, wie gesagt, sehe ich auch als großes Geschenk, dass ich da bei Mom und Pop so in dieser Zwischenwelt zwischen, sag ich mal, Manager und Schamanin irgendwie einen sehr schönen Prozess hatte, groß zu werden. Da fühle ich mich natürlich auch maximal privilegiert, von beiden Seiten so viel mitbekommen zu haben. Auf der einen Seite halt reinzufühlen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, und dann über Papa auch, was kann ich gut in dem Bereich wirklich dann auch zu bleiben, mich fortzubilden, mutig zu sein, selbstbewusst zu sein und ja, weiter in meinen Stärken zu arbeiten. Und auch das, würde ich sagen, ist so bei Paps die größte Stärke, was eben auch dazu führt, dass wir jetzt so gut sprechen können, sich auch immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, hey, okay, nur weil ich das jetzt 30 Jahre gemacht habe, muss das nicht der richtige Weg sein. Es kann ganz, ganz neue Wege geben. Ich merke das in meinem Berufsalltag gerade immer wieder. Ich kenne niemanden, der 60 Jahre alt ist oder fast niemanden, wenn sie jetzt nicht aus der technischen Seite kommen, die sich so intensiv jetzt mit meinem Berufsthema KI auseinandersetzen, weil Papa eben so offen dafür ist, dass es auch anders und besser geht und eben diese Begeisterungsfähigkeit hat, wenn es einen anderen Weg gibt und der Weg neu ist und spannend ist und besser ist und sich auch einfach das zu erhalten über die Jahrzehnte. Die viele Leute aus meiner Perspektive bleiben irgendwann so ein bisschen stehen und vertrauen dann auch sehr stark auf das, was sie gelernt und geleistet haben, was natürlich auch total berechtigt irgendwo ist, aber dieses lebenslange Wachsen, lebenslange Lernen, sich immer wieder auch so eine kindliche Neugier zu erhalten, macht einfach den Umgang auch mit diesen aktuell sehr wilden Zeiten noch viel, viel leichter, würde ich sagen. Und so eine Form auch eben von, von Empathie für das Gegenüber und tief zu fragen, wirklich verstehen zu wollen, was treibt diese Person an, was kann ich da für mich mitnehmen, wie kann ich Rücksicht auf diese Person nehmen, sei es im Arbeitsalltag, sei es in Freundschaften. Ja, und so den Status quo nicht für den Status quo akzeptieren, sondern zu schauen, wie könnte es vielleicht noch besser werden und wie kann ich die Welt vielleicht auch ein Stückchen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Und trotzdem sind wir alle Menschen und wir sind auch alle nicht perfekt. Aber ich glaube, da habe ich einfach sehr viel von Papst gelernt, was eben auch Unternehmertum angeht und auch mit einer Rücksicht eben, oder mit dem Fokus nicht auf mehr Geld und mehr Erfolg und wofür andere Leute auch arbeiten, was auch alles fair ist, sondern eher für den Prozess des Lernens, den Spaß daran, Leute mitzunehmen, Leute zu begeistern und Neues zu tun und Neues in die Welt zu bringen und da im besten Fall eben auch das Leben von Menschen besser zu machen. So, und das ist da für mich die Vorbildfunktion, die er auch immer haben wird und ja, was mir sehr viel gebracht hat.
Ja, wunderschön, das einfach jetzt hier zu witnessen, also wir gegenseitig da wirklich schöne Wertschätzung entgegenbringt. Und vielleicht für unsere Zuhörenden, die möglicherweise jetzt erwachsene Kinder haben, in deiner Richtung, Michael, einiges, glaube ich, Oskar, hast du gerade gesagt, was wäre denn so ein Schritt für Eltern, die sich eben neu auf die Beziehung zu ihren erwachsenen Kindern einlassen wollen?
Also was ich beobachte in vielen Eltern, Kind-Beziehungen, und das gilt auch für meine Herkunftsfamilie, ich beobachte, dass Menschen, je älter sie werden, im Schnitt, nicht alle, aber sich von so einer fragenden Haltung immer mehr zu einer sendenden Haltung, dass sie sehr stark so, und ich glaube, dass es häufig Unsicherheit, im Sendemodus sind und sehr viel mitgeben wollen, vielleicht auch aus einem Gefühl der Verantwortung, die man wahrscheinlich nie abgeben möchte für seine Kinder. Und ich glaube, der erste Schritt ist, das habe ich gelernt durch einen wirklich herausragenden Coach, Michael Bungay-Stanier, der hat den Satz geprägt, tame your advice monster. Also Eltern sind gewohnt, ihren Kindern die Welt zu erklären und zu sagen, wie es funktioniert. Und diesen Reflex einfach ein bisschen zurückzuhalten und mehr in eine fragende, wenn überhaupt coachen, wenn die Kinder Reflexion wollen, eher eine coachende Haltung zu kommen und eben das ist, glaube ich, der erste Schritt. Wenn ich mal so diesen Übergang vom Teenager ins Erwachsenenalter sehe, wo viele Eltern ja strugglen und wo ich auch gestruggelt bin, da gibt es bei Stephen Covey in seinem Seven Habits Buch ein ganz, ganz schönes, eine dieser sieben Gewohnheiten, die er dort, das Buch heißt The Seven Habits of Highly Effective People, ein grauenhafter Titel für ein wundervolles Buch. Und dort gibt es eine dieser Gewohnheiten von erfolgreichen und glücklichen Menschen ist es, dass sie erst versuchen zu verstehen, bevor sie selbst verstanden werden wollen. Und dort gibt es einen Dialog von Vater und Sohn in zwei Varianten. Die erste Variante ist, der Sohn kommt nach Hause und sagt seinem Vater, ich schmeiß die Schule, es kotzt mich alles an, ich habe keinen Bock mehr. Und die klassische Variante, es ist die Eskalationsvariante. Der Vater wird mürrisch und was los und gerät immer mehr so in so eine Vorwurfshaltung und dann so quasi, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du das, was ich sag. Die zweite Variante ist natürlich erfunden, ne? Aber die zweite Variante ist, der Vater sagt erstmal zum Sohn, Mensch, setz dich erstmal hin, willst was trinken? Ich merke, du bist wahnsinnig aufgeregt, das scheint dich ja gerade richtig zu bewegen. Atme mal erstmal tief durch. So. Und dann fragt er und erzählt, was ist denn genau los, was ist denn vorgefallen in der Schule und zeigt Mitgefühl. Und fragt, Mensch, hast du denn schon eine Idee, was du machen könntest? Und so, ja, ich würde irgendwie was Handwerkliches, Mechaniker, vielleicht in eine Werkstatt. Sagt er, wow, ja, du hast ja auch richtig Talent da. Und fragt und fragt und wartet. Und am Ende des Gesprächs sagt der Sohn, weißt du, Papi, danke, dass du mir so zugehört hast. Und das mit dem Mechaniker ist natürlich Quatsch, ich gehe weiter zur Schule. Aber danke, dass ich mal mit dir drüber reden konnte. So. Und das hat mich damals schon, als ich es gelesen habe, da war ich viel, viel jünger, da war Oskar gerade anderthalb, da waren wir irgendwie in London, tief, tief bewegt, aber ich habe es nicht in meinen Toolbox aufnehmen können. Und heute weiß ich, dass da ein riesen, riesen Hebel liegt. Und ich glaube, Eltern, die diesen Touch zu ihren Kindern entweder nie hatten oder verloren haben, kriegen den über so eine Haltung wieder oder haben eine Chance. Wie würdest du das sagen, Oskar? Ist das Wunschglauben oder ist das...
Nee, fühle ich. Also ich glaube, dass das total, total richtig ist, weil man möchte ja auch immer als Kind weil man bleibt ja trotzdem immer Kind, egal wie alt man ist, gehört werden und gesehen werden und irgendwann natürlich auch, also eigentlich ja schon sehr, sehr früh, für die Meinung respektiert werden, die man eintritt und die Themen, die man so hat. Und ich glaube, ja, je mehr man da eben nicht ins Senden, sondern in den Austausch, ins aktive Zuhören geht, das kommt ja auch genauso zurück. So ein gegenseitiges Interesse beruht ja dann auch darauf. Und ja, ich glaube, dass das der wichtigste Punkt ist. Es muss ja nicht jeder, so wie wir, dann auch noch irgendwie fast im ähnlichen Berufsfeld arbeiten und so viele ähnliche Themen haben. Das ist jetzt einfach mal der Zufall, aber wie gesagt, wärst du jetzt Gartenlandschaftsbauer und ich wäre Tierarzt geworden, würden wir, glaube ich, trotzdem uns so interessiert über unsere Themen austauschen und so viel, ja, auch Respekt für den anderen haben, wie er seine Arbeit macht, weil wir immer das Gefühl haben, wir können was von dem anderen lernen, wenn wir zuhören und wenn wir da was mitnehmen. Und das ist, glaube ich, wirklich ein ganz großer Punkt. Aber auch, ja, es ist auch so ein bisschen gefühlt das Phänomen, weil wir sprechen jetzt ja hier sehr offen darüber, auch das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch ganz viele Familien, in denen das stattfindet und es gibt ja alles. Aber das ist trotzdem gefühlt fast schon so ein bisschen schambehaftet, auch einfach über solche Themen offen und transparent zu sprechen. Das ist doch einfach nur menschlich. Und es muss nicht immer nur irgendwie so hart und ja, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, aber ihr wisst, glaube ich, beide, was ich meine und wahrscheinlich die Zuhörenden auch. Auch über solche Prozesse zu sprechen, das ist natürlich nie immer perfekt und es darf auch lange dauern, aber es ist ja nie zu spät. So, und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, das ist die ganz wichtige Botschaft. Ich glaube, es ist, also ja, natürlich kann es zu spät sein, aber es kann, man kann immer, also bis der Deckel über dem einen zuklappt, kann man eigentlich immer wieder versuchen, noch diese Ebene zu erreichen. Und ich glaube, was bei Oskar und mir auch bei beiden eine Rolle gespielt hat, wir haben beide einen so einen Persönlichkeitsentwicklungsprozess gemacht, den sogenannten Hoffmann-Prozess, der aus den USA kommt, wo du so sehr gut mit einem sehr guten Playbook, mit sehr guten Coaches und Therapeuten über 8 Tage an deinen negativen Glaubenssätzen arbeitest, auch an den Beziehungen zu deinen Eltern, an dem, was du an deinen Eltern überhaupt nicht gut findest, an dem, was du an deinen Eltern gut findest. Und in diesem Prozess eben du deinen Eltern dafür vergibst, was sie nicht gut gemacht haben, weil du eben da lernst, dass das in der Regel transgenerational auch an sie alles weitergegeben wurde. Und das kann ziemlich viel auflösen. Das hat, glaube ich, bei uns auch sehr geholfen und so eine Initialzündung wahrscheinlich auch gegeben.
Ja, das glaube ich auch. Um es zumindest auf das Level zu bringen, wo wir jetzt gerade sind. Ja.
Das stimmt. Das glaube ich. Und das spricht so ein Stück weit in die These, die ich jetzt gerade aufwerfen wollte, dass es doch sehr vielen Menschen schwerfällt, aufeinander zuzugehen. Und wir können das gleich auch abstrahieren in die Arbeitswelt, wo ihr sowieso mit eurem Podcast sehr viel mehr unterwegs seid. Und die Lösung könnte ja sein, also das, was du, Michael, gerade mit dem Hoffmann-Prozess beschrieben hast, dass man sich selbst noch ein bisschen mehr durchleuchtet und erkennt und sieht, was man alles an Glaubenssätzen eigentlich bewegt. Aber die Frage wäre, habt ihr Thesen selber, warum es so schwer ist? Also ist es das, dass man eben nicht mit sich so selbst durchleuchtet, erkennt? Oder warum fällt es uns so schwer?
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass wir auf jeden Fall zumindest in Deutschland ja auch irgendwo immer noch in so einem Patriarchat leben und da einfach sehr gefühlt für mich maskuline Glaubenssätze an Führung, an Erfolg geknüpft sind. Ich persönlich habe immer die Erfahrung, ohne dass ich da jetzt sexistisch sein möchte, aber mit Frauen deutlich besser zusammenarbeiten zu können, weil es eben sehr schnell eine Ebene tiefer geht. Und trotzdem ist natürlich, wenn wir alle in unseren Stärken arbeiten als Menschen und auch als Männer, Frauen und divers alles dazwischen, dann sind wir am besten. Aber ich habe das Gefühl, dass da viele weibliche Kolleginnen einfach nochmal einige Schritte weiter sind, auch da offen über ihre Schwächen zu sprechen, über auch dann ihre Stärken und auch über ihre Prozesse und dass man voneinander lernen kann. Das ist ich bin jetzt ja erst wirklich so fünf Jahre wirklich berufstätig, aber das ist. Es gibt keine Woche, wo ich dieses Learning nicht wiederholt und nicht, dass ich auch ganz viele andere Beispiele hätte, ne? Aber das ist, glaube ich, so eine, wenn man mehr als eine Form von empathischer Leadership und ein anderes Verständnis auch von Erfolg, was bedeutet Erfolg eigentlich, ist das, dass ich so und so viele Leute leider so und so viel Geld verdiene? Ist es nicht vielleicht eher, wie viele Leute habe ich heute geholfen, ihr bestes Selbst zu sein? Wie viele Leute habe ich bestärkt? Kann ich abends gut einschlafen? Kann ich morgens gut aufstehen? Wir haben einfach, glaube ich, ein falsches Verständnis davon, was Erfolg ist. Und das führt oft zu diesen toxischen Verhaltensweisen von meinem Gefühl her. Also das, ja.
Ich finde das einen schönen Punkt. Ich würde gerne noch was aufgreifen, was Oskar vorhin ja schon gestreift hat, nämlich das Thema Stärkenorientierung. Und da bin ich ein großer Verfechter. Ich habe im letzten Jahr die Clifton Strengths 34 Coaching-Ausbildung gemacht, habe auch vorher schon jahrelang mit der Methode gearbeitet. Und ich kann heute mit diesem Profil, mit meinem Profil meine ganzen Erfolge und meine ganzen Misserfolge erklären. Ich kann auch erklären, warum ich in Partnerschaften gescheitert bin. Und bei mir ist das, also ich glaube, das ist einfach fast ein bisschen auch Glück. Ich bin als Unternehmer zweimal in einer Partnerschaft gescheitert. Beides Mal wollten Partner nicht mehr mit mir zusammenarbeiten. Beim ersten Mal habe ich gedacht, der andere muss doch ein Idiot sein und ich der Tolle, weil ich doch so ein Menschenfreund bin. Ich weiß heute, dass das nicht mal die Viertelwahrheit ist. Und dass wir beide den Fehler gemacht haben, uns an den Schwächen des jeweils anderen abzuarbeiten und gar keine Form von Reflexion hatten, was vielleicht mit uns selber nicht stimmen könnte. Unser Weltbild, unsere Sicht auf die Welt ist die richtige. Das muss der andere doch mal kapieren. Und das wäre nochmal passiert. Und da habe ich das erste Mal diesen Reflex gehabt, okay, da muss was mit dir nicht stimmen. Da war ich 52. Da habe ich den Hoffmann-Prozess gemacht. Da habe ich den Podcast angefangen. Da habe ich gesagt, okay, ich glaube, da gibt's noch einen Weg, tiefer an sich ranzukommen, an diese Glaubenssätze, aber auch zu verstehen, was, und das ist das, glaube ich, größte Geschenk, was man mit diesem Clifton-Test und mit Sicherheit gibt es auch ganz andere Tests, wo man das auch rauskriegt, was liegt eigentlich für eine Gefahr in dem Overuse deiner Stärken? Und mit diesem Overuse meiner Stärken habe ich mir wahnsinnig viel kaputt gemacht. Und zu wissen, dass das, was ich früher abgelehnt habe, ne, Menschen, die in Meetings immer auf Probleme hingewiesen haben, die habe ich wahrscheinlich, ich habe die Worte nicht benutzt, aber gedacht, Problembär oder Reichsbedenkenträger, das feiere ich heute. Wenn ich heute in einem Meeting sitze und sehe, da kann jemand Probleme besser analysieren, dann lege ich mich richtig gut hin und sage, wow, hier kann ich jetzt mal was lernen und nutze eher meine Stärke, dass ich Einzelwahrnehmung habe und sehe, wer sitzt gerade auf was er oder sie nicht sagt, um die dazu zu befeuern, die Probleme noch genauer zu beschreiben. Und meine 5 Talente, die alle eher auf nach vorne gehen, ne? Also Zukunftsfähigkeit, Vorstellungskraft, Wissbegier, Ideensammler, Strategie. Also ich produziere andauernd Ideen. Ich produziere aber auch Ideen in Problem-Meetings, wo sie nicht hingehören. Und das kann ich heute, kann ich Pause-Taste drücken und kann sagen, heute ist nur meine Einzelwahrnehmung gefragt. Ich muss nur helfen, dass alle, die das gut können, keine Angst haben, das hier rauszubringen. Und dieses und wenn ich jetzt nochmal wieder auf die Frage, was würde ich Menschen in meinem Alter empfehlen? Also fragende Haltung 1, zweitens ernsthafte Auseinandersetzung mit sich selber, mit seinen Mustern, mit seinen Stärken, mit seinen Schattenseiten. Und aus der Kombination kann man, glaube ich, einen sehr frischen Neustart in die Beziehung zu den Kindern oder auch zum Lebenspartner oder so und zum Menschen allgemein gewinnen. Klappt nicht immer. Ich bin auch nicht perfekt, aber ich bin da besser geworden auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Also es ich komme immer wieder auf den Punkt, dass es auch eine starke, du hattest so gesagt, mit Erfolg, Oskar. Also ich mit den Menschen, mit denen ich rede, merke ich, ist immer so dieses Bedürfnis der Relevanz. Ihr hattet Sicherheit und Sense of Belonging zu Anfang, aber auch so, wie bleibe ich relevant? Und oftmals ist diese Relevanz dann wird gesteuert durch ich erzähle, ich sage, kipp da rein, statt, wie du gerade so schön sagtest, Michael, ich kann einfach etwas gelassener, so hatte ich dich dann wahrgenommen, in den Situationen und bringe mich dann ein, wo meine Stärke gerade ist. Vielleicht, wenn wir das abstrahieren ins Arbeitsleben, also Führung, man könnte vielleicht genau all das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, auch auf Führung übertragen und was braucht es denn, um generationsübergreifend gut zu führen? Ist es all das, was ihr schon gesagt habt, oder setzt sich der Kontext Arbeit vielleicht mit anderen Qualitäten zusammen?
Nee, also ich hatte das auch schon mal bei uns im Podcast zitiert. Ich glaube, dass das Glück zumindest ist bei den aktuellen Generationen, dass wir wirklich dadurch, dass Wissen so demokratisiert ist und auch das Verständnis dafür, dass man es anders machen kann, glaube ich, noch weiter verbreitet ist als vorher, da jetzt eine ganz spannende Entwicklung auch kommen wird, was passiert, wenn meine Generation eben zu Entscheidungsträgern und Führungspersönlichkeiten wird. Und ich glaube, dass es im Sinne aller ist, dass wir hinterfragen, wie viel müssen wir arbeiten, was ist Erfolg und wie schaffen wir es auch, unsere gemeinsamen europäischen, deutschen Werte von Freiheit, von Demokratie zu erhalten, weil das ist einfach der mächtigste Hebel ist über das Arbeiten, weil wir machen das auch ja den größten Teil. Und ich habe das Gefühl, klar, es war immer alles im Wandel, aber so sehr wie aktuell der Status quo hinterfragt wird und auch hinterfragt werden muss, aufgrund von allen Themen, die so auf uns einprasseln, ja, dass wir jetzt an so einem Scheidepunkt sind und einfach in ein Verständnis kommen müssen, dass es auch wichtig ist, junge Leute früher zu Wort kommen zu lassen. Expertise und Seniorität hat nicht mehr nur etwas mit dem Alter zu tun, wenn wir jetzt mal von wirklich echten Veränderungen im Arbeitsmarkt sprechen. Und wie gesagt, das ist was Papa immer ausgezeichnet hat, auch wirklich von jüngeren Menschen lernen zu wollen. Und ich glaube, gerade jetzt, wenn es eben um Themen wie Nachhaltigkeit, Technologieoffenheit und all diese Sachen geht, ist es generationsübergreifend der Weg, den wir gehen, dieses Reverse Mentoring. Ich lerne von Paps Erfahrungen und seiner Seniorität und seiner Expertise, sei es über Führung, sei es über alle möglichen Themen zu profitieren, während er eben davon profitiert, dass ich ihm andere Technologien näher bringen kann, dass ich einfach in einem anderen Lebensabschnitt bin und die Dinge nochmal anders sehe und wir uns da gegenseitig einfach immer challengen. Und es gibt, glaube ich, keinen unternehmerischen Kontext, in dem das nicht funktioniert. Mein alter Chef bei Accenture, beim People Lead, Hannes, den ich sehr, sehr wertschätze, hat zum Abschluss bei mir gesagt, bei unserem letzten Gespräch, dass er das extrem gut fand, dass er mindestens genauso viel von mir gelernt hat, wie ich wahrscheinlich von ihm und dass wir eigentlich auch dieses Reverse Mentoring von Anfang an, von mir als Werkstudent, aber von Anfang an mein People Lead, 5 Jahre so durchgezogen haben. Er hat immer mich offen alles gefragt, ich habe ihn alles offen gefragt und so konnten wir einfach gemeinsam wachsen und gemeinsam voneinander lernen. Und ich glaube, das ist der Weg, auch wenn wir in Zukunft mehr mit KI arbeiten, das werden die jüngeren Leute besser sein als die älteren Leute. Die älteren Leute haben die Daten im Kopf und die ganze Expertise, um dann diese Maschinen richtig anzuleiten. Wir kommen nur voran, wenn wir im Tandem arbeiten, wenn wir voneinander lernen, miteinander lernen und aktiv dieses Reverse Mentoring leben. Ich habe noch nie, sei es in der Uni, sei es bei der Arbeit, ich lerne auch am meisten, wenn ich dann nochmal mit unseren Auszubildenden ein Projekt mache und überlege, hey, wie macht einfach, wie ihr es machen würdet, weil ihr habt ganz neue Gedankengänge und ich lerne jedes Mal dazu. Deswegen die Altersstruktur auch im Team, im Unternehmen wirklich divers zu gestalten, neben allen anderen Diversitätsfaktoren. Natürlich muss man Rücksicht nehmen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, aber ich glaube, das ist das größte Potenzial, was wir haben, was wir aber gar nicht ausschöpfen. Mhm. So, und das ist eben für Führungskräfte das die Challenge, das hinzubekommen. Und da gehen ganz, ganz viele Faktoren zusammen. Wir probieren die ja bei uns zu besprechen. Aber die, die wir heute besprochen haben, das sind schon auf jeden Fall sehr, sehr viele. Mhm. Und dann kommen eben Themen wie eine psychologische Sicherheit, verschiedene Bedürfnisse und alles Mögliche noch dazu. Aber ich glaube, damit ist man schon mal ganz gut aufgestellt.
Ich habe, Oskar hat das ganz schön neulich in einer Podcast-Folge zusammengefasst. Ich habe es dann, glaube ich, als Headline genommen, hat gesagt, ihr älteren Generationen habt einen unfassbaren Vorteil im Zusammenhang mit AI, weil ihr, du hast es eben auch im Nebensatz gesagt, weil ihr die Erfahrung habt, weil ihr die Daten habt, weil ihr den Kontext kennt, weil ihr Halluzinationen einer KI viel schneller entlarven könnt, als wir das können, weil wir die Erfahrung nicht haben. Und du hast beschrieben, dass du beobachtet hast bei einigen Arbeiten, dass die zwar immer besser klingen, aber immer hohler werden, ne, bei Bachelorarbeiten. Und das ist auch meine Erfahrung. Ne? Ich bin, was das Prompten angeht, nicht so virtuos, wie es Oskar ist, aber ich kriege trotzdem super, super Ergebnisse, weil ich eben mit Eingangsthesen reingehen kann aus meiner Erfahrung, die vielleicht noch, wird glaube ich nicht lange halten, aber noch vielleicht ein bisschen größere Bandbreite haben. So. Und das aber dann zu nutzen und zu sagen, pass mal auf, lass es uns zusammen machen. Du kannst die Maschine besser bedienen, ich kann vielleicht ein bisschen mehr Input bringen und gemeinsam in Reflexion kriegen wir dann was Besseres raus. Und deswegen zu sagen, also in der Zusammenfassung, was ist im Arbeitskontext für mich das, was ich mitnehme? Fragende Haltung, Selbstreflexion und dann wirklich bedingungsloses Zusammenarbeiten auf Augenhöhe. So mit den drei Themen.
Ja, ich finde das, was dich auch aushält, dein Wissen zu teilen. Also es gibt ja keinen Mensch, der auf dich zukommt, solange du Zeit hast, dem du nicht hilfst, Sei es beim Praktikum, sei es beim Berufscoaching, du hast ja nie irgendwie, oder du hast 40 Jahre gefühlt damit kein Geld verdient, so jetzt ist das halt dein Job, aber immer noch machst du ja gefühlt den größten Teil davon umsonst und sehr, sehr gerne und auch das, wir müssen weggehen von diesem Gatekeeping, weil wir eigentlich ja alle auch gemeinsam für eine Zukunft einstehen, für ein Wertesystem, das gerade so unfassbar bedroht ist, wie es das seit langem nicht mehr war. Es bringt nichts, gegeneinander zu sein, wenn wir nur gemeinsam das erhalten können, was auch uns diesen unfassbaren Lebensstandard, all das, was wir hier täglich erleben und viel zu wenig wertschätzen, erhalten können. So, wir können das nicht, wenn wir gegeneinander sind und wenn wir Gen Z gegen Boomer ausspielen und Gen X gegen Gen Y und was weiß ich, es geht nur miteinander und es geht nur auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt und gegenseitigem Zuhören und auch Verständnis für die Lebenssituation, in der man ist. Absolut. Und ich sehe keinen anderen Weg, um unser Land in eine Situation zu bringen, in der wir weiterhin für unsere Werte international einstehen können und trotzdem uns den Wohlstand erhalten können, der einfach unfassbar groß ist. Ja.
Das macht gerade in meinem Kopf so auf, so okay, wir könnten auf der weltpolitischen Ebene jetzt auch gleich sprechen und sehen, wie sich das da auch einfließen lassen würde. Hm. Nichtsdestotrotz, also in deine Richtung, Michael, inwieweit siehst du denn, dass Reverse Mentoring wirklich gelebt wird in all deinen Einblicken, die du hast?
Also ich glaube, das ist on the rise. Ich glaube, dass sich das wirklich durchsetzt. Ich habe das Gefühl, auch in meiner Generation, bei immer mehr Menschen, die ich beobachte, dass sie das wirklich machen. Viele etwas schüchtern hinter vorgehaltener Hand, auch schon mit ihren Kindern. Also das sehe ich schon viel häufiger als früher. Und aber auch im Arbeitskontext sehe ich das auch. Also wenn ich mir angucke, jetzt wie Oscar von seinen Führungskräften bei Accenture behandelt wurde, wahrgenommen wurde, was er für Geschichten erzählt hat, Erlebnisse hatte, dass ein Mensch, der Milliarden Umsatzverantwortung in seinem alten Unternehmen hatte, ihn in einem Meeting kennengelernt hat und danach gesagt hat, hey, du kannst übrigens immer zu mir kommen, wenn du was hast. Mich interessiert deine Meinung. Ne? Mhm. Und da könnte ich jetzt einige Beispiele nennen und ich glaube, dass es deutlich zugenommen hat. Die erste, die das mal in der Öffentlichkeit für mich sichtbar prominent gesagt hat, war Julia Jäkel, die ich sehr schätze, die ehemalige Corona- und Ja-Chefin, die hat gesagt, wir leben in einer Zeit, und das hat sie aus eigener Erfahrung gesagt, wo die jungen Menschen, die neu in die Unternehmen kommen, mehr über die Zukunft wissen als die schon da sind. Machen wir was draus. So. Und das sehe ich mehr, aber es ist immer noch, es ist immer noch, so wie Mark Zuckerberg früher immer gesagt hat, wir sind bei 2%. Sind wir hier vielleicht bei 5%, ne? Also das ist noch sehr, sehr ausbaufähig.
Ich kann mal sagen, so kleine Anekdote, von der ich letztens gehört hatte, wo eben Anfrage war für einen Experten, eine Expertin, für eine Keynote zur KI, auch von einem großen, renommierten Unternehmen, auch ziemlich digitalisierten Unternehmen, müsste man meinen, wo dann jemand vorgeschlagen wurde, die Person war, ich würde sagen, Anfang, Mitte 30. Und dann kam die an, sage zurück, nein, sorry, sowas können wir nicht machen, weil erst ab 40 wäre jetzt die Seniorität da, über dieses Thema KI zu sprechen. Und ich habe ehrlich gesagt kaum Menschen kennengelernt, die sich wirklich gut mit KI auskennen, die jetzt also deutlich über 40 sind.
Christoph.
Gar nicht, ja, gut, aber Christoph ist nicht deutlich über 40.
Deutlich also, über 40.
Nicht deutlich. Also, okay. Aber tendenziell vor allen Dingen, also da fragt man sich dann auch, wie sehr kann man sich selber ein Bein stellen? Also seid doch offen, seid transparent, auch in den Schwächen, die ihr habt, wenn ihr irgendwas nicht so gut könnt, ist doch, ich kann ja auch super viele Sachen überhaupt nicht gut. Und ich sage das auch immer gerne, auch im Arbeitskontext, weil dann wissen die Kollegen, womit sie arbeiten. Und wenn man eben in diesem Thema zum Beispiel gerade noch nicht so weit ist, seid offen, auch von Menschen zu lernen, die das ganz anders sehen und denken als ihr. So, das gilt für jedes Thema.
Und dann auch gleichzeitig, also das, was ihr gesagt habt, auch trotzdem noch mit dem Wissen, was man hat, noch präsent zu sein, nicht? Weil oftmals ist, wenn wie du das auch sagst, und wenn man das sagt, dann fällt man irgendwie zurück, oh, ich weiß jetzt gar nichts mehr, ja, und jetzt muss ich nur noch lernen. Sondern nein, im Gegenteil, vielleicht auch anzuerkennen, was da an Wissen ist, und trotzdem sich was Neues anzueignen.
Absolut.
Und dann mag ich auch noch mal so reinbohren in diesem Selbstreflexionspunkt, denn es ist immer so leicht zu sagen, so sich selbst zu reflektieren. Ihr habt beide den Hoffmann-Prozess gemacht und sämtliches anderes, was eben durch Coaching, durch therapeutische Unterstützung. Aber was heißt es denn wirklich, sich selbst zu reflektieren? Wie geht man davor überhaupt?
Also ich habe ja das große Glück, dass die beiden wichtigsten Frauen in meinem täglichen Leben, meine Ehefrau und meine Geschäftspartnerin, beide sehr klar und direkt in ihrem Feedback sind, in ihrer Art Feedback zu geben. Und ich glaube, ich bin von wenig anderen Menschen so viel kritisiert worden wie von den beiden, aber auch von wenig anderen Menschen so viel gelobt worden. Also sich mit einem Umfeld zu umgeben, was kritisch ist, das Umfeld auch immer wieder einzuladen, zu sagen, hey, was kann ich im Verhalten zu dir verbessern? Also es gibt ja diese Autorin Kim Scott mit Radical Candor. Die Methode ist schwer und ich empfehle sie nicht ohne sehr umfangreiche Selbstschulungs- oder Schulungsprozesse. Aber eine Sache, die kann man uneingeschränkt übernehmen. Sie sagt, wenn du mehr Feedback-Kultur möchtest, dann fang an, Feedback einzufordern. Sprich die Leute an und sage, du hast mich vor einem Meeting erlebt, ich bin selber nicht ganz sicher, würdest du mir Feedback geben, was habe ich gut gemacht, was habe ich nicht gut gemacht? Als Führungskraft aktiv auf Leute zuzugehen, auf die Peer Group zuzugehen, so.
Ja, und auch vor allem auf Leute zuzugehen, die ganz anders denken als man selber, weil die einem meistens auch extrem wertvolles Feedback geben, absolut.
Ja, und auch zu sagen, sich regelmäßig mit einem Coach oder Therapeutin zu beschäftigen. Peer-to-Peer-Coaching ist ein Instrument, was man machen kann. Auch ab und zu mal irgendwie so Tests zu machen, sich selber zu fragen, Journaling, sich oft zu sagen, wofür bin ich dankbar, wofür, was beschäftigt mich gerade. Also es gibt so viele niedrigschwellige Dinge, die wir machen können, um Selbstreflexion zu machen. Und nochmal, ich will nicht, dass die Leute sich jetzt totsizieren und alles machen, aber ein bisschen immer zu fragen, und wenn es morgens die Frage ist, wie geht's mir gerade, was brauche ich? Also kann sogar sehr egoistisch sein, um zu sagen, nur wenn es mit mir selber stimmt, kann ich auch auf andere gut wirken. So.
Absolut. Ja. Absolut. Ja, und es hat auch für mich zumindest so ein bisschen in die, also nicht nur ein bisschen, sondern immer wieder in die Präsenz zu kommen und auch wahrzunehmen. Nicht nur, was ich sage, sondern wie fühle ich mich gerade, gerade in meinem Körper, also dass man auch diese Ebenen mit einbezieht und da immer weiter hinhören. Also mich, jetzt wo wir nahe dem Schluss sind, können wir denn uns freuen, dass ihr noch weitere 5 bis 10 Jahre oder vielleicht sogar auch 20 Jahre noch weiterhin euch in der Zusammenarbeit begegnet? Oder wie stellt ihr euch das vor, wenn überhaupt?
Ja, also ich wünsche mir das sehr. Ich wünsche mir das sehr. Ob das jetzt die ganze Zeit öffentlich passieren wird, weiß ich nicht. Ich habe auch schon gesagt, wenn irgendwann das Zoomer meets Boomer auserzählt ist, kommt Oscar vielleicht als zu unserem On the Way to New Work Podcast oder was weiß ich. Vielleicht brauchen wir auch gar kein öffentliches Format, aber diese Haltung von ihm und dann irgendwann von seinen Kindern, wenn er Kinder bekommt, mit seiner Frau zusammen zu lernen, das werde ich bis zum letzten Atemzug haben. Ich habe das ja auch, Julia, uns verbindet ja in unserer ersten Karriere das Arbeiten in Agenturen, wo wir das ja gelernt haben, ne? Dass wir immer mit jungen Menschen zusammengearbeitet haben. Und deswegen werde ich das immer weiter so machen. Aber mittlerweile auch in beide Richtungen. Ich habe auch Freunde, ich war ja neulich das erste Mal auf einem 80. Geburtstag eines Freundes. So, ne? Also vorher waren das immer irgendwie Eltern, Tanten, Onkels, Großeltern, was weiß ich, war man auf 80. Geburtstag. Das war ein 80. Geburtstag eines Freundes. Und auch das in alle Richtungen diese Offenheit zu haben und auch nicht nur altersmäßig, sondern auch sich wirklich aktiv mit Menschen zu beschäftigen, die einen anderen kulturellen Background haben, die also das möchte ich gerne weitermachen, ja.
Ja, voll. Also ich glaube auch, die Geschichte ist noch nicht auserzählt. Wir haben sicherlich noch viele Themen, vor allem, wie gesagt, beim aktuellen Tempo, was die technologische Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung angeht, gibt es einfach viel Gesprächsbedarf. Ich bin tendenziell eigentlich auch nicht so ein großer Fan davon. Ich habe kein Social Media, ich habe halt LinkedIn, weil ich damit Geld verdiene und man muss halt irgendwie Geld verdienen. Und da habe ich auch schon tolle Leute kennengelernt, aber ich bin kein Fan von einem öffentlichen Leben oder von jetzt groß darüber sprechen. Aber ich merke auch einfach, dass das Feedback, was ich bekomme von Menschen, denen das hilft, mir so viel gibt, wie es mir beruflich halt oft das nicht gibt. Und in dem Sinne glaube ich, dass sei es irgendwie Bücher, sei es der Podcast, wie auch immer, wir das Gefühl haben, es kann irgendwie anderen Menschen helfen, ohne dass wir uns ja jetzt als die Institution, die es besser weiß als alle anderen, aber trotzdem, solange es Leuten hilft und Leute uns das Feedback geben, hey, das ist cool, dass ihr das macht, das hat mir in der und der Beziehung da geholfen, dass selbst wenn es nur eine Nachricht im Monat ist, gibt einem das schon so viel, aber jede, du wirst es ja selber kennen, jede 5-Sterne-Bewertung, jedes nette Kommentar, jede Nachricht gibt einem da einfach so viel, ja, das habe ich sonst nur in der Uni bei meinen Studierenden, dass mir das so eine Bestätigung gibt für das, was ich tue. Und das, ja, ist einfach was ganz, ganz Schönes. Und das, die ganzen Grabenkämpfe, die wir so geführt haben, und die Prozesse, die wir durchgemacht haben, uns dahin gebracht haben, dass wir vielleicht jetzt auch ein paar anderen Leuten helfen können, da rauszukommen und in eine Dynamik zu kommen, wo man einfach voneinander lernt und eine gute Zeit hat, wäre super schön.
Vielleicht da das nochmal zu konkretisieren, was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft der Zusammenarbeit, wenn es dann generationsübergreifend gelingt? Was geschieht dadurch für dich, Oskar?
Insgesamt oder mit Pubs?
Ja, also sowohl als auch vielleicht.
Sowohl als auch, ja. Also ich glaube tendenziell, ich telefoniere jede Woche mit meiner Großmutter und ich kann einfach unfassbar viel von ihr lernen und glaube einfach an dieses Thema Altersweisheit und habe da wirklich die schönsten Gespräche in der Woche, jeden Sonntag, wenn ich mit ihr telefoniere, auch stundenlang zum Teil. Und das natürlich auch mit seinem Vater, seiner Mutter zu haben und weiter voneinander zu lernen, das wünsche ich mir einfach für mein Leben und meinen weiteren Prozess. Und das wünsche ich mir auch im beruflichen Kontext, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und einfach auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass die Mitte oft das spannendste und der schönste Zustand ist und wir selber nicht die gesamte Wahrheit haben, sondern dass irgendwo in der Mitte liegt und es einfach richtig und gut ist, miteinander darüber zu sprechen und trotzdem den Status quo immer wieder herauszufordern, sei es der eigene oder der gesellschaftliche, um es irgendwie für alle besser zu machen.
Mhm. Was so ein schönes Wort, wenn du sagst, die Mitte. Für mich natürlich in diesem Podcast, wenn es um die Mitte des Lebens geht und doch auch da BrückenbauerInnen sind, die wir sind in diesem Alter. Und vielleicht damit so die letzte Frage, da es um dieses Thema in diesem Podcast geht. Wir haben jetzt schön mit euch Vater-Sohn-Beziehungen auf jeden Fall aufdecken können. Aber welche Frage könnte denn den nächsten Gast inspirieren, seine oder ihre zweite Hälfte des Lebens in noch vollerem Ausdruck zu leben?
Also ich habe eine Inspiration. Ich versuche das gleich mal in eine Frage zu formulieren. Die von mir sehr geschätzte und dir ja auch wohlvertraute Greta Silva hat ja den Satz geprägt, die Jahre zwischen 30 und 60 sind genauso lang wie die Jahre zwischen 60 und 90, also machen wir das Beste daraus. Und vielleicht die Frage, okay, wenn du deine ersten beiden Lebensdrittel mal so reflektierst, was wäre da ein Satz für jedes dieser Drittel und was soll der Satz fürs dritte Drittel sein?
Nice. Ja, und ich würde sagen, was ist das, was ich in der ersten Hälfte meines Lebens gelernt habe? Womit kann ich das Leben der Menschen, die nach mir kommen, in der nächsten Hälfte meines Lebens besser machen?
Ich wünsche mir ganz doll, Oskar, dass du nicht die Hälfte deines Lebens, sondern noch nicht mal dein erstes Drittel. Du bist gerade 29 geworden. Also
ja. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch.
Jeremy wird es auch möglich machen.
Ja. Definitiv.
Ja. Toll. Ich danke euch beiden für dieses Gespräch, für die Offenheit, für das Erleben eurer Vater-Sohn-Dynamik in Live und dass das hoffentlich vielen anderen inspiriert, nicht nur die Beziehung zu den eigenen Kindern, sondern gleichzeitig auch zu den KollegInnen und überhaupt Freundeskreis ganz anders mal in Begegnung zu gehen. Danke euch beiden sehr.
Liebe Julia, vielen Dank für den tollen Rahmen, tolle Gesprächsführung, die wunderschöne Energie, die du hier reingibst. Und ich weiß jetzt schon, wenn es mir mal schlecht geht, dann höre ich in das rein, was ihr beide hier mir heute geschenkt habt. Danke.
Wundervoll. Vielen Dank für alles. Ich bin auch ganz happy. Ich hab die Sonne im Gesicht und im Herzen und ja, hoffe, wir konnten ein paar Leuten hier auch auf ihrem Weg ein bisschen weiterhelfen. Schreibt uns auch gerne, wenn euch da irgendwas interessiert. Wir sind beide sehr offen für einen Austausch. Und Julia, wir bleiben sowieso im Kontakt.
Tut das, genau. Danke euch. Das war ein fließendes Gespräch mit Michael und Oskar Trautmann. Und wenn ich eins daraus mitnehme, dann ist es dies: Beziehungen, ob in der Familie, im Arbeitsleben oder zu uns selbst, verändern sich in der Lebensmitte und das ist gut so. Midlife ist ja kein Stillstand, es ist eine Einladung, alte Rollen zu überdenken, neue Verbindungen zu schaffen und zu erkennen, dass wir nie ausgelernt haben, egal in welcher Lebensphase wir uns befinden. Und dieses Gespräch hat gezeigt, dass echte Verbindung dort entsteht, wo wir aufhören zu senden und anfangen zuzuhören. wo wir nicht versuchen, die Kontrolle zu behalten, sondern ja, Vertrauen schenken. Also mich würde es interessieren, was hat dich aus dieser Folge am meisten inspiriert? Welche Rolle spielst du in deinen Beziehungen und ist es vielleicht Zeit für einen Wechsel? Teil gerne deine Gedanken, trage sie weiter, like oder teile diese Folge mit Menschen, die gerade in einer Veränderungsphase sind. Abonniere live, um keine neuen Episoden zu verpassen. Und oder hinterlasse eine Bewertung oder einen Kommentar, denn dein Feedback macht diesen Podcast lebendig. Danke, danke, dass du heute dabei warst. Lass uns gemeinsam innehalten, neue Wege entdecken und Midlife mit Tiefe, Verbundenheit und Sinn füllen. Das ist Life. Deine zweite Lebenshälfte beginnt jetzt.